Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. In der letzten Folge haben wir schon ziemlich leidenschaftlich über das Thema Bauen versus Kaufen diskutiert. Mit klaren Lagern, vielen Meinungen und sagen wir mal leichter Zementhetze im Studio. Und heute gehen wir noch eine Etage tiefer ins Thema. Was macht wirklich Sinn? Bauen oder modernisieren? Wo liegen die Kostenfallen? Und wann lohnt es sich, Profis mit an Bord zu holen? Und dafür haben wir heute genau den richtigen Gast bei uns, Architekt Fahad Tavalali. Er bringt die Perspektive von der Baustelle und vom Reißbrett mit. Also das, was in der Praxis funktioniert und was eben nicht.
Ja, Fahad, echt super, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir freuen uns total da auf deine Sicht. Wir haben ja letzte Woche diskutiert und jetzt kommt wirklich die absolute Expertise, was das Thema angeht, nochmal mit dazu. Von daher, das wird, glaube ich, super spannend, weil du ja auch täglich genauso wie wir sehen kannst, wie Träume ja im Kopf erstmal da sind und dann tatsächlich auch verwirklicht werden können.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung auch.
Genau, und Nicole lässt auch schöne Grüße ausrichten. Ich darf der Überbringer dieser frohen Botschaft sein. Ihr geht's gut, es ist alles schön, aber sie wird auf jeden Fall Teamkauf bleiben, egal was Fahad heute erzählt.
Ja, gut. Okay. Nicole ist einfach so sehr ein Dickkopf. Also da ist halt schwer, irgendwo Risse reinzubekommen. Die gibt's ja beim Bauen manchmal dann trotzdem.
Das ist so, ja.
Muss noch ein bisschen locker machen.
Genau. Alle einmal dancen vorne.
Ihr könnt das alle nicht.
Oh, Breakdance.
Hey, ich mach die extra so, damit das
so. Ach, du bist Breakdancer? Das ist gut.
Ich war mal. Heutzutage breche ich mir tatsächlich eine ab. Also, das ist nicht mehr.
Also Fahad, ich muss gestehen, mit jedem Jahr, in dem wir uns kennen, wird es immer faszinierender. Ich war ja schon begeistert irgendwann, wo auf einmal Fahad fährt Motorrad, das konnte ich mir schon nicht vorstellen, jetzt Breakdance. Ich freue mich schon auf die Nummer, die nächstes Jahr kommt.
Breakdance, ja, ich habe da irgendwann mal gewechselt zu Salsa und also lateinamerikanische Tänze und Bachata und so. Und so habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und seitdem ich Kinder habe, ist die Sache vorbei.
Wird nicht mehr getanzt. Oh nein.
Ja, wir dürfen nicht. Meine Kinder erlauben mir das nicht. Wir müssen nur 50. Ja, ich habe zu Hause zwei Sittenwächter, die uns immer auseinanderdrücken. So 50 Zentimeter heißt es immer.
So, Fahad, bevor wir gleich ins Thema starten, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du genau? Und was fasziniert dich so am Bauen?
Ja, also ich bin der klassische Architekt tatsächlich. Ich habe in Detmold studiert, ganz in der Nähe. Architektur lag uns so ein bisschen, ich will nicht sagen im Blut. Mein Vater war Künstler und ich wollte irgendwas Kreatives machen und irgendwas mit Bauen, irgendwas, was mit auch Geometrie zu tun hat. Dann kommt man auf Architektur, ist halt eben so. Und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Also die ersten Jahre waren sehr, sehr anstrengend. Architektur ist ein sehr, sehr anstrengender Job. Sehr, sehr viel Verantwortung, das muss man einfach mal so sagen. Man hantiert mit sehr viel Geld rum. Mit den Jahren der Erfahrung ist auch der Spaß gekommen, muss ich dazu sagen. Von daher, ich mache meinen Job wirklich sehr, sehr gerne, weil ich auch merke, erstens kann ich gut beraten, weil ich auch eine gewisse Expertise habe, also Erfahrung habe. Zweitens kann ich auch meine ganzen Bauten sehen. Überall, wenn ich rumfahre, dann sehe ich meine Bauten, dann kann ich dann meinen Kindern auch zeigen. Guck mal, das habe ich gebaut. Das ist das Ding. Mach ich gerne.
Schön. Ach, cool. Ja, das klingt ja, als hätten wir heute genau den richtigen Gesprächspartner für alle Fragen, die uns in der letzten Folge offen geblieben sind. Und da passt perfekt unser Einstiegsthema, nämlich unser Fail der Woche. Fahad, bei uns gehört der Fail der Woche fest dazu. Also, was war so ein Moment, bei dem du heute drüber lachen kannst?
Ich spreche über Fail der Woche. Was in dieser Woche passiert ist?
Nein,
oder
allgemein.
Was ich schon mal allgemein. Also das Heftigste, was ich erlebt habe, war tatsächlich, jetzt muss ich so ein bisschen technisch werden, wenn wir planen, der sich damit auskennt, weiß es auch, man macht immer so Änderungswolken. Das heißt, es gibt schon einen Plan. Und wenn man dann einen Plan aktualisiert, dann malt man in dem Bereich eine Änderungswolke rein, um den, ich sag mal, ausführenden Firmen da auch aufmerksam zu machen, wo ist der Unterschied, also wo ist die Änderung. Und er sieht tatsächlich aus wie eine Wolke. Und ich habe auf der Baustelle bin ich angekommen und habe gesehen, dass sie das auf dem Boden eingezeichnet hatten und wollten das durchbrechen, genau in der Form. Und das war schon sehr, sehr heftig. Ich habe später mal auch tatsächlich auch, ich sag mal, witzige Bilder im Internet gesehen, die genau das auch auch gemacht haben. Also es haben tatsächlich Leute solche Löcher gemacht. Also so falsch war das gar nicht von mir, das auch anzunehmen, dass sie es auch so machen werden. Das war irre. Ich wusste nicht, ob ich lachen soll oder schreien soll. Das war das Heftigste, was ich erlebt habe. Es gibt auch noch viele, viele, viele Sachen. Also jede Woche passiert was.
Oh Gott.
Ich stell mir gerade vor, dann kommst du in so ein Haus rein, gehst jemanden besuchen, dann guckst du und dann ist da auf einmal an der Wand ist so ein großer Ausschnitt in so Wolkenform. Ja, das wollten wir
schön.
So.
Kann
das
auch schön sein.
Ja, stand doch im Plan so. Ja, ja. Ja, ja. Also bauen ist kompliziert. Bauen muss man verstehen und auch Pläne muss man lesen können. Das kann auch nicht jeder, auch nicht ein Handwerker tat niemand. Deswegen braucht man auch einen Architekten auf der Baustelle.
Ganz wichtig. Aber wenn wir da sind, was ist denn so das Extravaganteste, was du mal so an Wünschen bekommen hast? Fällt dir da spontan was ein?
Extravaganteste?
Ja, wo du so dachtest, oh Gott, wie bist du denn auf so eine Idee gekommen, lieber Kunde?
Also das, ja, extravagant ist ein Thema. Die Frage ist, ungewöhnlich oder extravagant?
Dann lieber ungewöhnlich.
Wenn man sagt, okay, ja, weil extravagant ist so ein Thema. Das kann ja baubar sein, trotzdem ein bisschen irre und too much, sag ich mal. Das erste, was ich erlebt habe, war tatsächlich meine Mutter. Sie wollte, dass ich in meiner Wohnung eine Toilette einbaue, wo ich gesagt habe, also da kannst du eine Maus reinstecken, aber doch kein Menschen, weil sie das einfach so in dem Raum so auf den Boden gemalt hat, wie sie sich eine Toilette für meine Wohnung vorgestellt hat. Und da habe ich gesagt, Mutter, was willst du eigentlich? Also das war das Heftigste, also das Lustigste auch in der Form, wo ich gesagt habe, okay, aber ja, ich habe schon vieles erlebt, muss ich sagen. Also man muss ja auch bei einem Kunden, auch bei seiner Mutter im Übrigen, auch aufpassen, dass man nicht zu sehr lacht.
Und ja, zu sehr, nicht falsch
gerade
sagen.
Bei der Mutter.
Ja, gerade bei der Mutter, ja, ja. Ja, es ist halt eben, ich kann es auch verstehen. Also ich bin so tief im Bau drin, dass ich einfach nicht drüber nachdenken muss. Aber ich muss auch einiges auch einfach erklären. Ja, das ist halt eben so. Und vieles wirkt auch sehr banal. Viele Leute, die sich auskennen. Aber wenn ich hier so merke, dass die Leute mit gewissen Sachen ankommen und sagen, das funktioniert einfach nicht. Also Balkon ohne Stützen, die jetzt irgendwie ausschweifen bis 5 Meter Tiefe gehen, weil er keine Stütze haben will. Gut, das ist halt schon ein bisschen technisch. Ne? Ja. Aber gut, das Witzigste war es, was meine Mutter gesagt hat tatsächlich.
Was ich tatsächlich total spannend fand, das können wir ja jetzt mal, wir sind ja eher unter uns, also das kriegt ja jetzt hier keiner mit oder so, das kann man ja mal erzählen. Fade unterstützt mich, uns, ja, irgendwie, irgendwas dazwischen. Ja, auch tatsächlich, wenn es dann nächstes Jahr in unser neues Bürogebäude geht, wenn es um den Umbau geht. Aber ich hatte mit Fahad tatsächlich auch vorher schon mal gesprochen. Da ging es nämlich darum, ob man eventuell nicht sogar hier in der Gegend ein neues Bürogebäude bauen könnte. Und da bin selbst ich wieder überrascht worden. Da war nämlich das Thema, Fahad, wo du zu mir meintest, wir müssen schon gucken, wie viel Parkplätze zum Beispiel, dass das sogar vorgegeben ist. Für mich vorher gar kein Thema. Ja gut, es muss einen Parkplatz geben, aber dass es da sogar Einschränkungen gibt, Besonderheiten, das war dann doch wieder was Besonderes, selbst für mich.
Naja gut, wenn man überlegt, dass in Deutschland sehr vieles geregelt ist. Also wenn man immer die Krummheit der Banane sprechen muss, weil es dafür einen DIN gibt, dann braucht man gar nicht weit zu gehen. Dann weiß man, dass das Bauen einfach mit sehr, sehr vielen Regelungen halt eben verbunden ist. Und diese Regelungen sind teilweise so absurd und finde ich jetzt zumindest, oder die heben sich gegenseitig auf, so sehr, dass einfach auch sogar die Behörden selber Dinge planen, die aber so nicht baubar sind. Und das merken die dann selber auch. Also es ist schon eine Nummer. Da sind Stellplätze ja überhaupt kein Thema. Also Dachneigung, Dachfarbe teilweise. Ich hatte mal einen Arzt gehabt, der sich so ein bisschen über die Behörde aufgeregt hat, weil er etwas vorhatte, was er nicht hinbekommen hat. Er hätte komplett fast neues Haus um sein Haus bauen können, aber das, was er haben wollte, also die Gaube durfte er nicht, weil das explizit im Bebauungsplan so drin stand, ein Bebauungsplan, der irgendwie, ja, sag mal, ich glaube, aus den 60ern stand, das weiß ich jetzt nicht. Und der hat dann zu mir gesagt, weil das schon irgendwo wie eine Farce wirkt, wenn man das mit den Leuten bespricht. Und er hat zu mir gesagt, Mensch, Herr Tamalali, wie halten Sie das durch? Das die ganze Zeit bauen ist auch Nervenssache, muss man dazu sagen. Also es ist eine Sache, das muss man, also genau, also egal, das fängt ja mit Finanzierung ja an. Also ich habe Nerven gelassen bei meiner, bei meinem Haus mit der Finanzierung. Dafür gibt's halt eben euch, ne? Damit man auch so einigermaßen, aber ich mache das aus dem FF. Das ist ja bei mir genauso. Und das ist schon eine Geduldssache für die Bauherren. Deswegen braucht man jemanden, der auch, ich sag mal, klein alles auch erklärt, auch natürlich auch die Geduld mitbringt, ne, das auch zu machen.
Du arbeitest ja mit beiden Gruppen, Bauherren und Modernisierern. Was beobachtest du aktuell? Was macht aus deiner Sicht mehr Sinn?
Also, es ist ja immer so abhängig davon, wie man es angeht. Also bauen, neu bauen ist immer, ich sag mal, überschaubarer. Man kann es besser planen. Man sagt ja immer dieses berühmte Wort, auf der grünen Wiese zu bauen. Das heißt, ich weiß, was auf mich zukommt. Wenn ich aber modernisiere, dann gibt es halt auch, ja, ich sag mal, ja, Risiken und Unbekannten, die man einfach nicht einschätzen kann. Ja, und für gewöhnlich ist eigentlich eine Sanierung etwas, was erstrebenswert sein sollte. Das muss ich einfach so sagen. Eine vernünftige Bausubstanz zu erhalten und diese auch wieder zu verwerten, macht Sinn. Kann deswegen auch günstiger sein. Kann deswegen, weil man irgendwo merkt, dass da die halbe Bude, ich sag mal, am Schimmeln ist. Man hat es vorher nicht gesehen, weil man kann ja nicht das Gebäude perforieren, um alles zu sondieren. Das geht einfach nicht. Dann ist das halt eben das Risiko, dass man sagt, okay, dann ist es dann doch nicht günstiger geworden, weil man einfach eine ganze Menge sanieren muss. Deswegen ist neu, ich kann nicht sagen, welches besser ist. Also wir machen auch gerne Sanierung. Und ich versuche auch eine Sanierung auch allen ans Herz zu legen, soweit es geht. Aber wenn es keinen Sinn ergibt, dann muss man abbrechen, neu bauen. Das ist ja immer eine wirtschaftliche Betrachtung auch, ne? Muss man so sagen. Wenn man überlegt, ich sag mal, eine Scheune zu sanieren zum Wohnhaus, haben wir ja auch schon mal gemacht, ist irre teuer. Das ist einfach so. Das ist dann halt eine Sanierung dann, ne? In dem Falle. Neubau wäre deutlich günstiger gewesen.
Da wäre es dann wahrscheinlich günstiger, die Scheune einmal abzureißen und ein neues Haus hinzustellen.
Richtig. Oh. Das kann man aber, meistens sind Scheunen irgendwo im Außenbereich, das kann man nicht machen ohne weiteres. Da kommt wieder so eine Gesetzesgebung, die das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Da würde ich zu sehr ausschweifen. Aber Fakt ist, man sollte versuchen zu sanieren, das finde ich gut. Aber ein Neubau kann genauso gut sein, wenn man ein absolut modernes Haus dann von Pike auf dann aufsetzt. Ne? Und dann hat man auch erstmal für die nächsten 20 Jahre Ruhe.
Was ich total spannend finde, wenn ich da jetzt gerade nochmal das, was du ja auch gesagt hast, war ja letztlich für einen Neubau, würdest du sogar sagen, ist es tatsächlich etwas planbarer, also auch klarer abschätzbar, was die Kosten angeht. Kevin, wenn ich jetzt mal so in unserem Berufsalltag denke, wir hören in der Regel von Kunden eher ja gefühlt genau das andere, die sagen, naja, den Neubau mache ich nicht so gerne, weil da habe ich eher vielleicht das Gefühl, dass der nicht so wirklich gut planbar ist. Da kommen dann nochmal hier Kosten, jetzt nochmal da Kosten. Und bei der Modernisierung, da kann ich mir im Zweifel, da hole ich mir halt die Rechnung dann von den Sachen, die ich machen möchte. Und auch von der Bank her, also wenn ich jetzt mal gerade überlege, wie diskutieren wir gerade mit Banken? Ich habe bei einer Modernisierung, mein Gefühl gerade, aktueller Stand heute, 29. Oktober 2025, habe ich das Gefühl, da habe ich bei einem Neubau viel größere Themen mit der Bank, weil ich ständig über hier nochmal eine Nachfinanzierung, Kosten nicht abschätzbar, da kommt nochmal das dazu. Also witzigerweise geht es da genau in die andere Richtung. Was würdest du dazu denn sagen?
Also kann ich ganz klar was dazu sagen. Das ist auch ganz einfach, behaupte ich es. Ein Neubau hat einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Und beim Endpunkt ist das Gebäude fertig, bezugsreif. Ein Bestandsgebäude ist per se nicht immer, oder andersrum, ein Bestandsgebäude ist im Grunde genommen immer bezugsreif. Es ist immer die Frage, wie viel Arbeit stecke ich rein, wie viel Modernisierung stecke ich rein, um dieses Haus bewohnbar zu machen. Es geht immer darum, ab wann ist ein Haus bewohnbar? Ein Neubau ist bis zum Ende nicht bewohnbar, bis ich den Schlüssel quasi in die Hand gebe. Dann ist ein Neubau bewohnbar, mit den vollen Kosten eines Neubaus. Bei einer Sanierung habe ich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, die Fenster habe ich gemacht, das Dach habe ich neu gemacht, sag mal, das Geld für die Fassade fehlt mir gerade, lasse ich für später. Das heißt, wenn man jetzt vergleichen möchte, Stand, also Qualitätsstand, Neubau und eine Sanierung, ja, kann sogar eine Sanierung, ist wahrscheinlich etwas günstiger, weil ich den Rohbau nicht machen brauche, ja, aber ich kann viel schneller aus einer Sanierung mittendrin aussteigen, um das auf später zu verlegen. Das ist der Unterschied. Wenn ich denselben Standard bringen wollen würde, wie ein Neubau mit einer Sanierung, dann habe ich auch gewisse Kosten. Wenn ich bis zum Ende durchziehe, sag ich mal. Aber ich kann irgendwann mal sagen, okay, das Haus kann ich ja bewohnen. Ich lasse jetzt mal als Beispiel die Fassade mal einfach mal weg, also die Dämmung an der Fassade, und mache das irgendwie in 10 Jahren oder so oder 5 Jahren. Deswegen ist das Haus ja nicht bewohnbar. Na? Das ist der Unterschied.
Für den Bauherrn oder denjenigen, der es besitzt, auf jeden Fall. Leider in der im Finanzierungsalltag führen wir ja auch da durchaus die ein oder andere Diskussion, wenn ich so mal in die letzten Wochen.
Ist ja meine Meinung. Also ich habe, wenn ich jetzt anfange zu sanieren, mein Bruder hat es ja genauso gemacht. Ein Bestandshaus gekauft, angefangen zu sanieren und gesagt, okay, mal gucken, wie lange das Geld ausreicht. Und irgendwo gab es dann so einen Stopp und sagte, okay, den Rest muss ich dann irgendwann mal machen. Ist aber kein Neubaustandard. Neubaustandard hast du immer, ich sag mal, den höchsten Level. Ja? Also eine Sanierung schafft immer maximal den höchsten Level eines normalen Neubaus. Also den Level eines Neubaus. Maximal. Alles, wenn ich eine Sanierung halb durchführe, dann habe ich ja, ich sag mal, halb so hohe Qualität wie Neubau. Ist, glaube ich, klar. Ne? Ja.
Klingt logisch.
Ja. Macht Sinn, ja. 50% Neubau. Wenn ich die Hälfte Sanierung mache,
50% Neubau halb sanieren würde, richtig.
Habe ich ein halbes Haus.
Genau, wenn ich voll saniere, habe ich maximal die Qualität eines Neubaus. Aber maximal, mehr auch nicht. Ja. Und so muss man die Kosten auch ansetzen.
Ja, und viele fragen, ja, braucht man wirklich einen Architekten, wenn es doch Bauträger und Fertighäuser gibt?
Ich dachte, das wäre bis jetzt schon klar geworden, sobald ich hier geredet habe.
Wir unterbrechen jetzt damit die Folge. Folge ist ja, genau, quasi fertig. Das war schön mit euch. Gut. Bis dann.
Okay.
Ja, also es gibt gewisse, also einige Zwänge, wo man unbedingt einen Architekt braucht. Und zwar, wenn es darum geht, das Ganze baurechtlich abzuwickeln, nenne ich es mal so. Das heißt, eine Genehmigung einzuholen. Dafür braucht man Architekten. Es gibt auch Bauingenieure, die das dürfen. Man muss zumindest die Bauvorlageberechtigung haben. Die Bauvorlageberechtigung bedeutet, dass ich in einer Kammer, Architektenkammer in meinem Falle, registriert bin und ich darf dann bei der Behörde Pläne einreichen, die dann auch genehmigt werden, beziehungsweise auch bearbeitet werden und genehmigt werden. So, das ist erstmal das Baurechtliche, das muss. Kein Privatmensch kann das einfach so ohne weiteres machen, beim Bauamt einen Bauantrag einreichen. Das müssen Leute sein, die eine Bauvorlageberechtigung haben. Das ist in der Regel, in 90% der Fälle, der Architekt. So, das ist erstmal das Rechtliche, wo man einen Architekt braucht. Und das fängt schon mit einer Garage an. Wenn er jetzt nicht innerhalb eines B-Plans drin ist und man doch ein bisschen mehr machen muss für die Garage und aufwärts. So. Fachlich gesehen würde ich es immer empfehlen, einen Architekten. Also einen Sachkundigen heißt es ja letztendlich. Es ist ja immer so, der Architekt plant das ganze Jahr. Und wir fangen ja immer, wenn der Kunde zu mir kommt, fängt es ja mit der Beratung ja an. Und diese Beratung ist unheimlich wichtig, dass der Bauherr eine Entscheidungsgrundlage bekommt für die nächsten Schritte, die er machen muss. Dasselbe Thema hatte ich ja mit Sören schon gehabt, mit vielen anderen Leuten. Wir sagen, okay, lieber Architekt, ich habe das und das vor. Was ist der nächste Schritt? Also das ist schon die erste Frage, die ganzen Bauherren beschäftigt, weil die überhaupt nicht wissen, okay, in welche Richtung muss ich überhaupt gehen? Dafür ist der Architekt da. Und der Architekt ist dafür da, auch zu verstehen, was möchte der Bauherr eigentlich? Ich habe immer so drei Leitsätze, die ich gerne immer sage. Was will der Bauherr? Was kann der Bauherr? Was darf der Bauherr? Das ist so ein, da hangel ich mich auch durch, das erkläre ich auch den Kunden auch immer. Was will der Bauherr bedeutet, was stellt er sich vor? Will er ein Einfamilienhaus, 3 Schlafzimmer, 5, wie viele Kinder, wie arbeitet er in diesem Haus oder wie auch immer. Das zweite ist, was kann der Bauherr? Da kommt ihr ins Spiel. Das heißt, was ist der finanzielle Rahmen? Ne? Also wenn einer sagt, ich möchte ein Schloss haben, habe aber nur 200.000 Euro, dann sage ich, okay, sprich mit Sören oder Kevin und die können vielleicht zaubern, aber soweit, glaube ich, ist es auch schwierig. So.
Kleines Schloss. Schloss für die Hosentasche. Mit ein genau. Kleines Schloss.
Genau, ein Schloss, also so ein Vorhängeschloss oder so.
Genau. Vorhängeschloss finde ich gut.
Das nächste ist halt eben, was darf der Bauherr? Also was ist baurechtlich möglich? Was gibt sein Grundstück eben her? Na, und das ist ein Thema, da muss der Bauherr an die Hand geführt werden. Und dafür ist der Architekt da. Man muss mal bedenken, der Architekt ist quasi das Teammitglied, nenne ich es mal so, des Bauherrn. Also der Architekt nimmt den Bauherrn an die Hand und sagt ihm, welche Schritte muss ich machen, damit ich an meinem Erfolg komme, an dem, was ich haben will, also mein Haus. Genauso wie der Finanzierer ja auch Schritt für Schritt ja auch erstmal mit einer Beratung anfängt und die weiteren Schritte quasi dem Bauherrn in die Hand gibt, weil jetzt in meinem Falle, ich müsste ja auch mit Sören oder Kevin sprechen oder mit Nicole natürlich auch, wo ich sage, Leute, das und das habe ich vor. Wie muss ich vorgehen? Also das sind ja die ersten Hürden, vor denen man steht. Und erst dann irgendwann den roten Faden in die Hand zu geben, zu leiten und auch den Bauherrn vor sich selbst zu schützen, ist ja auch so ein Thema, dass dann man dem Bauherrn sagt, pass auf, wie viel Raum brauchst du wirklich? Und wie viel Geld willst du ausgeben? Wie viel Geld musst du ausgeben? Was ist das ein Muss? Was ist denn ein nice to have, sage ich mal so. So, dafür braucht man einen Architekten. Und der Architekt ist auch ein bisschen Psychologe, muss auch die Leute so ein bisschen an die Hand nehmen. Ich sage immer zu allen meinen Kunden, Leute, bauen ist eine Geduldssache. Und das ist einfach so. Und das sage ich jeden Tag zu meinen Kunden, die mich anrufen. Fängt mit dem Bau, mit der Baugenehmigung an, bis zur Fertigstellung.
Weil sie so ungeduldig sind. Das kennen wir auch.
Ja, natürlich, natürlich. Du kannst jede Ware kannst du in den Laden kaufen, hast du sofort.
Ja.
Ein Gebäude musst du 8, 9 Monate darauf warten.
Ja. Und ja. Das ist halt fast so lang wie in der Bearbeitungszeit bei der Bank.
Ja, genau. So damit fängt's ja an. Und 6 Monate dauert ja auch manchmal die Baugenehmigung. Also das kann schon echt sich lang ziehen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Geduldsfaden relativ schnell auch reißt. Ne?
Mhm. Das halt ja. Aber als Kind habe ich immer gedacht, dass der Architekt, der nimmt ein Blatt Papier und einen Stift in der Hand. und malt dann so ein Häuschen und was ist jetzt?
Tut er auch. Nimmt ein Blatt Papier und einen Zettel und dann genau. Baut er daraus ein Haus.
Ja,
und dann macht er so. Genau. Und da ist ein Haus da.
Ist das bei dir auch tägliche Praxis, dass du wirklich dann so ein bisschen so skizzierst und so ein paar Dinge dann auch aufzeichnest, malst?
Also ich habe es in der Vergangenheit gemacht. Jetzt bin ich, behaupte ich ja, relativ firm zu sein, was CAD angeht. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kann schneller entwerfen in 3D, auf CAD, als dass ich mit Papier zeichnen kann.
Rebecca hatte ich jetzt wahrscheinlich verstanden. CAD, 3D, R2D2 und wie sie alle heißen. Was also genau
ich,
ist?
Ich war,
das ist
vollkommen ich war richtig, auch dabei. Vollkommen,
alles verstanden.
Also bei, alles bei verstanden. Kevin, Rebecca, bei Kevin kommen jetzt quasi, müssten jetzt so Fragezeichen rauskommen, weil Kevin weiß es gerade. CAD.
Aber soll ich jetzt ja die erklären?
Ja, gerne.
Ich glaube, für Kevin und vor allen Dingen auch für unsere Zuschauer und Zuhörer, weil okay. Die, ja. Also ich weiß, was du damit meinst, weil ich habe es ja schon gesehen, aber ja. Für alle anderen ist, glaube ich, super spannend mal.
Also, der Architekt hat ja, und ich ja auch, ich bin ja schon ein paar Jährchen älter, hat ja am Reißbrett gezeichnet. Das ist der Klassiker, wenn man sagt, wie sieht ein Architekt aus? Dann sitzt er vielleicht vom Reißbrett und hat einen riesen Tisch vor sich, schräg, und und zeichnet mit einem Bleistift oder mit einem Tuschestift die Planung. Das war mal, irgendwann mal kam CAD, also auf Computer, also CAD heißt ja Computer Aided Design, und alles am Monitor, alles, was ich zeichne, am Monitor.
Es bimmelt. Fahrrad, du bist wichtig, da ist jemand ungeduldig, geh schnell dran. Ja,
der ist
mein
wirklich
Haus.
Ungeduldig.
Der ist wirklich ist das ungeduldig. Haus fertig? Herr Tamalali, schneller.
Ich würde gerne die CAD-Zeichnung jetzt einmal sehen.
Wir trinken.
Ja, die einen Wasser, die anderen Eistee.
Kevin, sei vorsichtig.
Weißt du, was ich mich übrigens gefragt habe, Kevin? Jetzt schüttet er sich schon wieder fast, ne?
Ja, ey, immer wenn ihr das ansprecht, jetzt habe ich hier wieder...
Du brauchst mal so ein Lätzchen.
Aber diese Erfindung, kann mir die mal einer erklären? Dieser
das
Scheiß
hier? Das
ist,
damit die Schildkröten nicht sterben im Meer.
Ach, die Schildkröten. Sag mal.
Schildkröten, Milchkröten.
Ich mach hier eine Schildkrötenfarm auf und nehme die alle auf. Aber Hauptsache, diese Deckelgeschichte hört auf. Sogar hier bei einer Müllermilch hauen die mittlerweile so einen Deckel dran und da ist Pfand drauf. Spinnen die eigentlich? Dann geh doch zu Netto.
Oh, Entschuldigung. Also, wo waren wir stehen geblieben?
CAD. Bei Fragezeichen also. Von Kevin.
Gut, was ist CAD? CAD ist der Kurzform für Computer Aided Design. Also Computer Aided Design. Das ist halt eben die nächste Stufe gewesen zum Reißbrett. Also im Grunde genommen planen und zeichnen auf dem Computer. Das Ganze hat irgendwann mal mit 2D angefangen, so wie man es auf dem Reißbrett auch gemacht hat. Und seit 10, 20 Jahren gibt es das schon kann man es in 3D planen. Und ich plane alles in 3D. Das heißt, ich konstruiere das Gebäude in 3D, um genauer zu sein. Zeichnen kann man das heutzutage nicht mehr benennen, muss ich sagen, weil wir sehr, sehr detailgetreu das Gebäude tatsächlich mit all den ganzen Facetten, all den ganzen statischen Komponenten, alles, was an Aufbau ist, das heißt Fußbodenaufbau, Dämmung, wie auch immer, das geben wir alles in 3D ein. Und so bauen wir ein Gebäudemodell auf. Und dieses Gebäudemodell kann man dann in verschiedene Art und Weisen auch rausgeben, ganz normal aus Papier, dass man halt die normalen Pläne auf die Baustelle bringt, als auch in 3D bis hin zu der virtuellen Brille, dass man virtuell durch sein Haus durchlaufen kann. Hat einfach den Vorteil, dass man auch nicht nur ein optisches, ich sag mal, Gefühl hat für das Haus, für das Gebäude, sondern auch wirklich ein Raumgefühl bekommt. Man hat ein Gefühl für die Tiefe des Gebäudes. Das heißt, sehr oft ist das Thema Gäste-WC, hatte ich vorhin ja gesagt, meine Mutter. Hätte ich da eine VR-Brille, wie ich die jetzt habe, hätte ich meine Mutter gesagt, pass auf, da kann man sich nicht draufsetzen, das geht einfach nicht.
Mama, setz dich mal.
Setz dich mal hin. Sie hätte sich wahrscheinlich auch hingesetzt. Aber das ist halt eben das, was man heutzutage mit CAD macht. Und ich habe Architektur sehr klassisch gelernt, also am Reißbrett auch viel, viel, viel Freihand zeichnen. Vor allem Detmold, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war es sehr, sehr künstlerisch orientiert, was mir auch sehr gut gefallen hat. Aber mittlerweile, ich habe vorgestern mal Mitarbeiter mal was zeichnen wollen, skizzieren wollen auf Papier und ich habe total versagt, weil ich einfach diese Perspektiven, also ich kann die geraden Striche nur nicht mehr so. Ja, ich arbeite nur noch mit Maus und so kann ich es auch viel schneller zeigen.
Du kannst die geraden Striche nicht so?
Ja, per Hand.
Wenn du jetzt perspektivisch zeichnest, dann musst du auch die Striche ja...
Ich empfehle Lineal.
Das macht man ja nicht. Sören, das darfst du keinen Architekten zeigen.
Ja, ich bin ja kein Architekt. Ich dachte Striche mit...
Nee, ja.
Ja, genau. Achso, okay.
Nein, also Freihand zeichnen. Ja, das, wenn jetzt meine Profs jetzt hören würden... egal. Nee, also ich mache alles in CAD. Und so wird es auch für mich auch einfacher, klarer, weil wir dann sehr, sehr stark ins Detail gehen, auch in diesem 3D-Format.
Das ist auch super spannend. Also ich war ja schon mal bei dir und habe mir das schon mal angucken können. Also das ist wirklich so, wenn man das nicht gesehen hat mal bei jemandem, kann man sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber man bekommt ein Gebäude gezeigt, wo man komplett, ne, wo du wirklich alle Schichten siehst, jedes Detail wirklich sehen kannst. Und wenn du dann später selbst mal drin bist, so war es, also ein Gebäude, was du gebaut hast, da war ich im Nachgang mal drin zum Einkaufen. Wahnsinn. Also du siehst keinen Unterschied dazwischen. Das ist wirklich eins zu eins genau das. Und ich muss da, wenn du das erzählst, auch immer daran denken, vielleicht kannst du das auch nochmal für unsere Zuhörer und Zuschauer erzählen. Der erste Fall, den wir gemeinsam haben, da war es ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch so, dass es da auch so ein bisschen darum ging, wie groß können wir das Haus bauen, und da war zum Beispiel die Vorstellung gar nicht da, ob das so funktionieren könnte und reichen könnte, und da hast du ja auch mit der virtuellen Brille gearbeitet.
Ja, tatsächlich, das ist ein Paradebeispiel dafür. Es ist ja immer die Frage, ich sage ja mal, wie groß muss man bauen? Und wenn das Geld locker sitzt, dann macht man sich wahrscheinlich nicht so viel Gedanken drum. Wenn man aber anfangen muss, auch wirtschaftlich, sag mal, enger gestrickt zu arbeiten, dann fängt man ja darüber nachzudenken. Das macht der Architekt ja eigentlich, also die machen das ja immer, aber der Bauherr tut das nicht. Der Bauherr hat immer eine Vorstellung, okay, ja, vielleicht haben die Großeltern 160 Quadratmeter gewohnt, weil die haben ja keine Vorstellung. Ich sagte ja, die Beratung ist ja das Thema. Das heißt, der Bauherr weiß noch nicht mal, wie groß sein Haus sein muss. Ja, das weiß er einfach in vielen Fällen nicht. Die nehmen das halt eben auf, okay, ja, meine Eltern hatten auch 160 Quadratmeter, brauche ich wohl auch. So, dann fange ich ja damit erstmal zu planen, und dann war es in diesem konkreten Fall ja so, wir haben tatsächlich mit 160 Quadratmeter geplant, und dann kam dann irgendwann mal KfW-Förderung, wurde komplett ja stillgelegt, und dann kam ein halbes Jahr später oder ein Jahr später die Zinswende. Und es ging da einfach bergab. Und wir haben gemerkt, dieses Haus ist in der Größe gar nicht baubar. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Leute, jetzt müssen wir irgendwie dran gehen. Und da fing der Bauherr verständlicherweise, weil er weiß ja nicht, wo er ansetzen soll. Ja, können wir mit hier vielleicht andere, günstigere Materialien etc. pp. Und dann habe ich gesagt, nee. Ich würde niemals einen Bau, ich sag mal, empfehlen mit schlechter Qualität. Also würde ich niemals machen. Dann habe ich gesagt, dann müssen wir halt eben kleiner bauen. Und ich habe angefangen und mit denen gesprochen, das mache ich mittlerweile sehr oft. Ja, wie ist denn euer Nutzerverhalten? Welche Räume nutzt ihr wie und wann und in welcher Form? Und daraus habe ich dann, ich sag mal, so eine Art Konzept für mich entwickelt, zu sagen, okay, da und da kann ich die Räume verkleinern. Und habe dann aus 160 Quadratmeter 110 Quadratmeter gemacht. Und das konnten sie sich überhaupt nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Auch in 3D das zu zeigen, auf dem Monitor und sowas, das war für die nicht drin. Vor allem, weil teilweise auch, ich sag mal, ein Arbeitszimmer komplett gestrichen wurde. Ich habe nur noch eine Arbeitsnische im Treppenhaus vorgesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, ihr könnt euch das nicht vorstellen, dann immer die VR-Brille. Da sind die virtuell durch ihr Haus durchgelaufen. Und das war sehr interessant. Wie dann bei denen aber dieses Aha-Effekt auch wirklich ausgesprochen wurde. Aha, ne, das war wirklich toll.
Oh ja. Hey. Ach,
ja, wir haben gesagt, ja, tatsächlich. Diese Nische reicht mir vollkommen aus. Weil ich habe auch einen Tisch da drauf, seinen Laptop und Arbeitsmaterialien. Mhm. Und er hat das Gefühl, er konnte es anfassen. So, und das ist der Mehrwert bei einer 3D-Planung. Und bei uns ist halt eben noch eine Stufe höher mit VR-Brille. Wo die Leute einfach sehen, okay, ich kann kleiner bauen, vor allem auch günstiger, man muss sich das wirklich vorstellen, es ist wirklich deutlich günstiger, kleiner zu bauen, aber trotzdem ausreichend groß zu bauen, dass man darin wohnen kann. Die sind immer noch glücklich, wenn ich immer mit ihm spreche und so, sagen, so perfekt, genauso, mehr brauchen wir nicht. Klar, muss man ja auch sauber machen, muss man ja auch beheizen, je größer das Haus, desto mehr Staub muss man wischen, wer das auch machen mag, manche haben vielleicht auch Lust darauf, ich nicht. Ja, und das sind halt eben so Dinge, die dann einen zusätzlichen Mehrwert bringen, wenn man kleiner baut. Nicht nur günstiger, sondern einfach die Unterhaltung ist einfach deutlich einfacher. Ja. Ja. Und man muss bedenken, irgendwann gehen die Kinder aus dem Haus. Was will man mit so einem Riesenhaus machen? Also dieses zu sagen, okay, ich brauche jetzt für, wie lange sind Kinder in einem Haushalt drin, wenn sie ihr eigenes Zimmer brauchen, ab, was ich, 2 Jahre oder so? Meinetwegen, oder erst 18 Jahre maximal. Danach gehen die ihren Weg. Und dann hat man für 18 Jahre ein Riesenhaus gebaut, was man in der Größe nie wieder braucht. Und ein Haus hat nun mal eine Lebensdauer von 100 Jahre. Wie lange, wenn man es gut baut? Muss man drüber nachdenken.
So, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Ein Thema, das immer wieder kommt, Eigenleistung. Viele sagen ja, ich mache das selbst, dann spare ich Geld. Fahrt Fluch oder Segen?
Also
Fahrrad ganz kurz.
Dieser es tut mir Seufzer, leid, aber die Fragen muss ich stellen.
Ganz am Anfang, das ist so perfekt, weil dieses Thema bei uns in der Beratung ja auch so oft vorkommt. Und naja, ich mache eh alles selber, das brauche ich alles nicht, das muss nicht mitfinanziert werden und so weiter. Und deswegen, das passt so perfekt gerade zu Beginn.
Sagen manche Leute wirklich, ach, das Haus baue ich selbst?
So ungefähr, ja.
Ja, in der Richtung schon.
Ja. Also es gibt ja zwei Dinge. Ich sag mal zwei Mythen, die nicht zutreffen. Und ich denke mal, dass ihr auch nicken werdet. Einmal das Thema Eigenleistung. Da überschätzen sich die Leute maßlos. Und das Thema. Danke. Und das Thema. Sondertilgung. Ich mache in Sondertilgung in 5 Jahren tilge ich so und so viel ab. Und da ist auch so ein Thema, da unterschätzen die Leute sich, also überschätzen sich schon.
Was ist Sondertilgung?
Sondertilgung, kurzer Erklärblock, ist quasi, wenn du hast jährlich die Möglichkeit, dass du zusätzlich quasi zu deiner normalen Rate etwas zurückzahlen kannst beim Kredit, um damit einfach schneller fertig zu werden. Das ist bei einer Baufinanzierung ist das tatsächlich immer prozentual begrenzt. Also kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, in der Regel, dass du direkt alles zurückzahlst, sondern häufig reden wir eigentlich von 5% von der Darlehenssumme, die du jährlich zurückzahlen zusätzlich darfst. Und das ist halt so ein Thema, möchten in der Regel von 10 Menschen, möchten mindestens 9 Sondertilgungen haben, am liebsten davon nochmal die Hälfte, hätte eigentlich sogar gern 10% oder mehr. Und wenn man dann aber im Nachgang guckt, es gibt diese Menschen, die machen das. Also ich habe Kunden, die sind nach 10 Jahren mit ihrer Finanzierung fertig, total genial, voll beeindruckend, riesen Respekt dafür, ich wär's nicht. Aber die meisten nutzen es halt am Ende dann doch nicht, weil dann geht mal irgendwas kaputt. Da ist so ein Kevin im Haus, der wird mal spontan schwanger. Also es gibt ja Dinge, die passieren. Ne? Also das ist, man weiß ja nicht. Ne?
Also es gibt halt eben nun mal verschiedene Gründe, warum das nicht funktioniert. Also man muss eine Sache sich vorstellen. Jetzt sag mal, vor 50 Jahren hat man ja auch gebaut. Und jetzt sag mal, okay, vor 50 Jahren hat ein alleinverdienender Vater im Alleingang das Haus gestemmt. Also da haben die Haus gebaut und haben das Haus auch abbezahlt. Der Unterschied, ich sag mal meine Meinung, der Unterschied lag eben darin damals, dass man alle Energien dafür aufgebraucht hat oder auch dafür gesetzt hat, dieses Haus abzubezahlen. Das heißt, Urlaub wurde nicht mehr so oft gemacht, es wurde nicht mehr groß essen gegangen, etc. Also diese ganzen Ausgaben. Heutzutage ist es anders. Das heißt, damals war es so, das Haus wurde quasi an erster Stelle gesetzt. Und alles andere musste sich dem unterordnen. Mittlerweile ist es so, das Haus muss sich allem anderen unterordnen, was ich sowieso mache. Kino gehen, meine 2-3 Mal Urlaube im Jahr, die müssen drin sein, essen gehen, etc. pp. Also das sind so Dinge, deswegen ist dieses Sondertilgen, einige schaffen das, ist auch in Ordnung. Sören hat es ja gesagt. Genauso ist es auch mit Eigenleistung. Einige schaffen das. Ja. Aber nur die wenigsten, behaupte ich mal. Und das so verhält sich das.
Ja, und auch da ist ja tatsächlich so mit Eigenleistung, auch wenn ich da jetzt so an vor 50 Jahren zurückdenke, ne, da guckst du teilweise, da wurden ja die Häuser gefühlt, das ist ja immer so eine Straße, die gemeinsam entstanden ist und irgendwie haben alle Nachbarn dann zusammen immer ein Haus gebaut. Aber da waren halt auch noch die Leute dazu ja teilweise in der Lage, ne? Also da hattest du jetzt keinen Kevin und keinen Sören, die am Ende von der Leiter fallen, wenn sie sich überhaupt drauftrauen, sondern da hattest du halt nur Rebekkas rumlaufen. Das ist halt eine andere Zeit. Das funktioniert heute nicht mehr.
Ja. Nein, aber das ist ja die Wahrheit. Und genauso ist es ja auch, was das Thema Eigenleistung angeht. Ich frage auch mal den Kunden, wie viel Eigenleistung könnt ihr reinbringen? Die Eigenleistung ist aber ein ganz wichtiger Aspekt dabei, ist halt eben, die Eigenleistung ist erstmal meine eigene Leistung, also wirklich meine eigene körperliche Leistung oder habe ich Cousin, Bruder, wer auch immer, der dann auch mitmischen kann. Bei Eigenleistung ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, wann kommt die Eigenleistung? Also wenn ich der Meinung bin, ich kann auch mauern, dann wird es schwierig werden. Diese klassische Eigenleistung ist immer malern, nenne ich es mal so, oder die Maler arbeiten. Weil da sind alle fertig, alle Handwerker sind raus, ich muss nur noch die Wände streichen. Sage ich auch jedem Kunden, pass auf, einen Pinsel kannst du ja wohl noch in die Hand nehmen. Nimm das mal. So. Ja, manche. Aber wer es nicht will, muss halt einen Maler einstellen. Ist auch in Ordnung, Gottes Willen. Ich will nicht sagen, dass der Maler jetzt irgendwie, da sprechen wir auch über Qualität. Da ist mal die Frage, wie viel Qualität bringe ich selber rein? Wenn ich sage, ich bringe Eigenleistung, dann muss man auch mit der eventuell minderen Qualität auch leben, stimmt, die man dann selber bringt. Ich würde es selber nicht mehr machen. Ich würde einen Maler mit nach Hause nehmen, weil ich weiß, dass der Maler, wenn man sieht, was ein Maler kann, dann sieht man auch, okay, das schaffe ich einfach nicht. Das kriege ich aber nicht hin. Aber wenn jemand mauern kann, dann würde ich sagen, nee, das machen wir auf diese Baustelle nicht, beziehungsweise wir werden diese Baustelle nicht leiten. Grund dafür ist, viele Gewerke bauen aufeinander auf. So, da fängt ganz, ganz schnell das Thema der Gewährleistung an. Das heißt, wenn man irgendwo was gebaut, selber was gemacht hat und, ich sag mal, der Putzer kommt und putzt auf das Mauerwerk, was ich gebaut habe, und irgendwas zusammenreißt, dann sagt der Putzer, ja, aber der Untergrund war schlecht, weil es kein Fachmann gemacht hat. Mhm. So, wenn man selber kein Fachmann ist. Es ist ein Gewährleistungsthema. Und das würde ich, wenn es jemand kann, ja, machen. Aber ansonsten würde ich sagen, nicht überschätzen. 5% der Baukosten kann man selber machen.
Ich hatte jetzt letztens, jetzt vor ein paar Tagen habe ich einen Kunden gehabt, die denken auch immer mal wieder drüber nach, kaufen, bauen. Und die hatten jetzt wohl mit einem Anbieter gesprochen, der würde super günstig sein, weil der nur den Rohbau hinstellt. Und das ist ja etwas, ne, wo es dann, wenn es so in die Richtung geht, okay, dann mache ich halt den Rest alles selbst und spare ich mir ja ganz viel Kosten. Da werden ja, kann ich auch verstehen, wir haben teure Kosten, wir haben teure Baukosten, wir haben hohe Zinsen. Das ist natürlich sehr verlockend. Was würdest du so jemandem sagen?
Also das sind ja, glaube ich, heißen die Ausbauhäuser oder so.
Ja, genau.
So, wenn ich mich erinnere, das hat in den 90er Jahre gab es da Kataloge, das haben wir uns ja auch angeschaut. Mensch, da kommt einer und baut einfach nur das Mauerwerk und die Zimmermannsarbeiten und den Rest machen wir mit deren Anleitung sogar. Also die haben, das gab es ja auch schon mal. Wenn man selber noch nie Fliesen gelegt hat, dann, ich kann es nur sagen, tut euch den Gefallen, lasst die Finger davor. Also es kommt immer drauf an, welchen Anspruch habe ich.
Ich stelle mir vor, dass Kevin und ich gerade Fliesen irgendwo legen. Ganz ehrlich, in dieses Badezimmer möchtest du danach nicht gehen.
Nein. Das geht ja schon mit einem Ikea-Schrank kann ich ja schon nicht aufbauen. Wenn ich dann jetzt plötzlich nach Anleitung eine Fliese dahin knallen soll, um Himmels Willen, bitte nicht.
Na gut, ich sag mal, wenn du jetzt über dein Bad läufst und du hörst ein Xylophon, dann weißt du, okay, da drunter ist es ein bisschen hohl. Habe ich nicht gut gemacht. Ja. Ich sag mal, man muss immer aufpassen.
Aber das ist ein ganzes Orchester, was du da hörst, wenn ich da durchlaufe.
genau. Worauf man achten muss, ist immer, sich auch selber tatsächlich auch vernünftig einzuschätzen. Wenn ich Fliesenleger bin, dann ist doch vollkommen klar, dass ich die Fliesen selber lege. So. Aber wenn ich eine YouTube-Video-Anleitung gesehen habe und noch nie eine Fliese in der Hand hatte, dann würde ich sagen, lass die Finger davon. Also das ist, ich kann es ja nur so sagen, jeder ist ja, ich sag mal, sein eigener Bauherr und sagt, okay, ich mach das, ich habe da Beispiele, ich will nicht sagen, wer, auch nicht aus dieser Runde, sowieso nicht, aber ich habe Beispiele, wo die gesagt haben, ich mach das jetzt günstiger und wer versucht, das günstiger zu machen, baut es mit Sicherheit teurer am Ende. Und das ist auch so. Ja. Wenn man es nicht kann, kauft man doppelt eben. Ja. Also, Fachleute können sich da bezahlt machen.
Was sind denn aus deiner Erfahrung die größten Stolperfallen?
Bei einer Planung oder bei einem Hausbau.
Was sind die Stolperfallen in dem Badezimmer, was Kevin gefliest hat?
Genau. also wenn man nicht von vornherein mit Fachleuten plant, das können was die Finanzierung angeht, mit Fachleuten zu planen, muss man ja. Also diese Selbsteinschätzung von Fachleuten auch geschätzt zu bekommen. Das ist ganz wichtig. Was kann ich dann machen? Was ist mein Wirkungsrahmen, nenne ich es mal so, sei es finanziell und auch was ich auch für mich haben möchte. Also Beratung, Beratung, Beratung. Man sagt ja bei Häusern, sagt man immer Lage, Lage, Lage. Ja. Und beim Bauen sage ich immer Beratung, Beratung, Beratung. Weil das ist einfach sehr, sehr wichtig. Also das ist ja genauso wie ein Haus. Wenn das Fundament nicht funktioniert, dann bricht alles zusammen. Und das wird genauso sein bei der Planung von einem Haus. Wenn du von vornherein nicht genau weißt, was du tust als Bauherr, dann wird das Ganze scheitern, das Projekt. Und das ist dann auch sehr, sehr bitterlich, dann das Ganze. Also das ist eine sehr, ich habe schon Leute verzweifeln sehen, muss ich sagen, weil die einfach drauf losgebaut haben, nenne ich es mal so, ohne sich eine vernünftige Beratung zu holen. Und da kann so schnell das Kind im Brunnen fallen, das ist da, so schnell kann man gar nicht schauen. Ne? Deswegen ist das Thema Beratung unheimlich wichtig. Also.
Das hat, glaube ich, auch echt viele Auswirkungen, ne? Also, wenn du jetzt sagst, boah, dann startest du einfach mal und merkst dann irgendwann, verdammt, das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Da gehen bei mir die Alarmglocken an. Da sind wir nämlich dann in dem Bereich, boah, jetzt muss ich da nochmal was nachfinanzieren. Ja. Und das unterschätzen ja viele. Also, das Ärgerlichste, was dir im Neubau passieren kann, ist, dass du nachfinanzieren musst, weil eine Nachfinanzierung ist immer teuer, kostet immer richtig Geld.
Ja, richtig. Und das fängt ja auch mit dem ersten Gespräch, mit der ersten Beratung, fängt ja das Denken bei dem Bauherrn ja an, um zu wissen, was will ich denn überhaupt? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich dann irgendwo mitten in der Planung, Bauantrag schon unterwegs, wir haben auch schon die ersten, vielleicht auch den Spatenstich schon, und dem fällt erst dann ein, okay, oh ja, aber mir fehlt ja noch ein Zimmer, als Beispiel, ne? Eine Hose kann man kaufen, Fehlkauf beiseite legen. Das kannst du mit dem Haus nicht machen. Das geht einfach nicht. Ja? Und ich habe da genügend Leute gesehen, die da wirklich auf die Nase gefallen sind. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich das sagen darf, alles hat sein Geld. Das ist so. Also alles, wo man, also auch eine seriöse Planung, Schnäppchen auf dem Bau gibt es nicht, das kann ich auch jetzt schon sagen. Das gibt es einfach nicht. Entweder man baut zweimal oder man baut vernünftig. Ja, und wenn man zweimal baut, baut man nie wieder. Das sage ich euch. Da hat man so die Nase voll danach. Und das kostet auch sein Geld. Das ist nun mal so. Egal bei welchem Architekten, wer oder bei welchem Planer oder wer auch immer. Auch ein Handwerksleistung kostet Geld und ist auch sein Geld auch wert. Und natürlich gibt es auch den Architekten oder den Fachleute, die sagen, okay, ja, müssen auf die Finger schauen. Das ist ja auch Aufgabe des Architekten. Aber da kann man nicht sparen. Also Schnäppchen auf dem Bau geht nicht. Kleiner bauen, ja. Schnäppchen, nein.
So, merkt euch das, Leute.
Ganz wichtig. Ganz wichtig.
Unser Zasterfakt der Woche. Rund 60% aller Bauprojekte überschreiten ihr Budget, im Schnitt um 10-20%.
Hätte ich erstmal nicht gedacht, dass es doch so eine heftige Quote ist, ne?
Das heißt ja quasi, dann wenn wir es umrechnen, dass Fahrt aktuell nur 40% aller Bauprojekte betreut.
Das stimmt. Gut kombiniert, Watson. Nein, also dafür gibt es ja auch eine Erklärung. Man muss eine Sache bedenken. Wenn man sich keine Puffer baut beim Bauen, das gehört ja dazu, dann wird es auch schwierig werden. Auch ein Neubau birgt Risiken. Nicht unbedingt aus technischer Natur, sondern ein Bau dauert nun mal seine Zeit und da braucht es ja nur Materialkostenerhöhung zu geben. Das hatten wir 2022 gehabt. 2022 war das Thema, dass auf einmal Holz extrem teuer wurde.
Ja.
Extrem teuer. Und dann wurden, weil die Energiekosten gestiegen sind oder sehr unsicher wurden, die Energieversorgung, wurden teilweise Ziegelsteinöfen ausgemacht. Und man hat keine Ziegelsteine bekommen. Also sowas gibt's auch. Einen gewissen Puffer muss man sich immer einrechnen, das ist wichtig. Und man muss auch bedenken, es gibt unterschiedliche Arten von Kostenplanungen. Es gibt eine Kostenschätzung, es gibt auch eine Grobkostenschätzung. Es gibt eine Kostenschätzung, eine Kostenermittlung, Kostenberechnung. Das verfeinert sich dann im Laufe des Baus. Das muss man einfach. Und der Architekt, der das Ganze plant, muss das mit in auch im Auge behalten, das Ganze. Und sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass viele Leute, das, ob es Kauf ist oder Bauen, die Nebenkosten gar nicht auf dem Schirm haben. Die haben die Nebenkosten gar nicht auf dem Schirm. Es gibt Kaufnebenkosten um die 12%. Muss Sören das dazu sagen? Ich meine, also 12%, 12,5.
Wenn ein Makler mit dabei ist.
Genau, wenn ein Makler dabei ist. Ja. Baunebenkosten sind auch um die 15%. Das heißt, der Architekt muss bezahlt werden, die anderen Ingenieure müssen bezahlt werden, Gebühren etc. pp. Hausanschlüsse, das haben die meisten, also viele, nicht die meisten, viele haben es gar nicht auf dem Schirm. Auch deswegen braucht man jemanden, der das Ganze auch zusammenrechnet für die. Ja, auch das ist ein Stolperfalle, ja, auch eine Stolperfalle. Mhm. Sich einfach diese Kosten nicht bewusst zu sein, dass es außer diese vier Wände auch noch andere Kosten gibt, die noch dazukommen. Ja, ich hätte mal einen Kunden hier gehabt, ich habe gesagt, kostet Quadratmeter X. Und sagte, ja, aber ich habe mit einem Bauunternehmer gesprochen, der gesagt, das kostet nur, was weiß ich, was, irgendwie nur 70% oder 60% von dem, was er gesagt hat. Was ich gesagt habe, so, ja, hat er auch die Baunebenkosten mit berücksichtigt? Und die Außenanlagen? Ja. Er sagt, meine Leistung kostet das. Ja, aber das ist nicht alles. Ich kann nicht in einem Rohbau leben. Ich muss auch von der Straße zu meinem Haus kommen. Und wenn ich nicht durch Dreck laufen will, brauche ich einen Außenanlagenbauer. Und. Ne?
Ja, aber das kennen viele nicht, weil also meine Generation, wir haben damals, kennt ihr das Spiel Die Sims?
Ja klar, das spiele ich fast täglich.
Ja, da ist ja, für die Leute, die es nicht kennen, da kann man ja auch so sein eigenes Haus bauen und dann so Familienleben spielen. Man hat dann auch bestenfalls einen Job, damit man Geld verdient, um dann die Außenanlagen zum Beispiel dann später zu bauen. Genau das, was Fahad vorhin gesagt hat. Aber man konnte da auch sehr, sehr gut cheaten, wenn man dann eine gewisse Tastenkombination eingetragen hat. Und das immer wieder, dann war man plötzlich mehrfacher Millionär und konnte sich einen riesen Palast dahin bauen. Und plötzlich
du hast Wurst in Science gespielt.
Das geht heute noch. Ich habe
Rosebud
oder so. Ja, guck mal, und läuft bei uns. Ja.
Semikolon, Ausrufezeichen.
Okay, jetzt wird's gerade ein bisschen nerdig.
Jetzt wird's nerdig.
Naja, und ich weiß gar nicht, worum es überhaupt geht hier.
Ich schon, aber bei den einzelnen Cheatcodes bin ich raus gewesen.
Ach so, okay.
Das ist ein Spiel, da kann man Architekt spielen.
Ja, Computerspiel,
wenn man cool. Ich spiele jeden Tag Sims.
Ja,
aber stell dir vor, du darfst zeichnen, aber musst keine Bauanträge mehr stellen.
Oh, Wahnsinn.
Und auch nie irgendwas
Haus Sims stellen.
Ja. Ich mach das mit. Das Blöde ist halt eben, man kann im Spiel cheaten. In der Realität kann man maximal cheaten. Und dann funktioniert das auch nicht mehr so richtig. Also das kann man leider nicht. Ja. Aber tja, cheaten geht leider nicht.
Schade.
Traurig.
Naja.
Habt ihr Fragen an Fahad? Rund ums Bauen, Modernisieren oder Eigenleistung? Schreibt sie uns gerne auf Instagram oder LinkedIn und wir nehmen sie in einer der nächsten Folgen mit auf.
Ja, da gibt's mit Sicherheit vielleicht jetzt auch gerade, glaube ich, aus der Folge heraus noch das ein oder andere an Aha-Momenten. Und ich bin sehr gespannt auch, wie ihr jetzt nach dieser Folge so darüber denkt. Seid ihr immer noch Team selbst anpacken oder vielleicht sollten wir doch lieber die Profis ranlassen?
Ja, Team selbst anpacken war ich noch nie, weil ich kann gar nichts handwerklich und planen sowieso nicht.
Cheatcode bei Sims eingeben.
Genau, das wollte ich gerade sagen, danke. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Fahad heute auch da war, um uns da mal ein bisschen die Augen zu öffnen, was da eigentlich alles dazugehört.
Ja, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Es war richtig cool, da mal ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, vielen Dank für die Einladung und hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht, muss ich sagen.
Vielleicht gibt's ja irgendwann noch einen Teil 2 und dann machen wir so eine LAN-Party, wie wir dann die Sims spielen oder dein...
Alle die Sims, ich bin so gut in die Sims.
Ja, entweder das
ich spiel
oder
mit
wir
Mods.
Nehmen... Rebecca, ruhiger. Oder wir nehmen die VR-Brille von Fahr hat jeder und dann bauen wir uns irgendwas Cooles auf.
Also noch das besser. Thema VR-Brille müssen wir, also ich, das hat auch so seinen Tücken. Also wenn man eine VR-Brille aufsetzt und durch die Gegend rumläuft, dann kann man erstmal gegen die Wand laufen. Ist, glaube ich, klar. Ja, ja. Wo keine Wand in der virtuellen Welt ist. Man kann auch runterfallen, wenn es doof läuft, und dann kriegt man Angst. Oder ja. Das wird einem schlecht dabei, ne? Das kann auch passieren.
Oder man heißt Nicole. Würde ich gerne mal ausprobieren. Oder man heißt Nicole, schöne Grüße in den Urlaub, und nutzt diese Brillen nie. Du weißt, was gemeint ist. Hey!
Schöne Grüße, Nicole!
Was? Nicole hat die doch mit Sicherheit, die hat die mit gerade im Urlaub. Die liegt
die
jetzt gerade
auf,
liegt jetzt gerade auf der Liege am Strand und guckt sich ein Filmchen an.
Ich glaube nein.
Aber ich dachte, wenn man so eine Brille hat, braucht man keinen Urlaub mehr, weil man den Urlaub in der Brille hat.
Stimmt, du hast recht. Nicole, wenn du das gerade hörst,
buch
mal bitte den Rückflug. Ne? Morgen ist Arbeit.
Gern geschehen.
So, in der nächsten Folge geht's dann ums Geld im Detail. Welche Rolle spielt eigentlich die Einnahmen- und Ausgabenrechnung, wenn es um eure Finanzierung geht? Wie sehen Banken euch wirklich? Und warum entscheidet nicht euer Bauch, sondern euer Haushaltsplan?
Oh, ja, da gibt's auch noch einige Aha-Momente wahrscheinlich. Das wird auch wieder richtig spannend und vermutlich auch wieder für den einen oder anderen echten Überraschungsfaktor, die dabei sind.
Ja, ganz genau. Also zuhören, einschalten. Und letztes Mal habe ich gelernt, liken, abonnieren, kommentieren, glücklich sein,
teilen.
Lachen durch die Welt laufen,
teilen
und... All
ja.
Sowas.
Und das Ü-Ei schütteln und dann ist da vielleicht eine Überraschung drin.
Profi-Tipp.
Okay. Alles klar.
Ja, das war schon wieder Zaster und Zinsen. Kevin hat eigentlich schon alles gesagt. Wir sehen uns nächstes Mal.
Mach's
Ciao.
Gut. Ciao, Fahad.
Ciao, Fahad. Danke. Tschüss.
Danke auch. Tschüss.